Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Humor sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der KJFC Coaching Akademie. Mehr über die Ausbildung zum systemischen Kinder-, Jugend- und Familiencoach erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hi Oliver.
Erzähl mal einen Witz.
Oh, ich bin ganz schlecht im Witze erzählen. Hast du einen?
Ja, haha, du hast gerade so eine ganz schnelle Kurve zum anderen rüber gemacht. Okay. Nee, ich habe auch nicht so den Partyspruch. Aber was ich habe, ist das wirklich witzige Witzebuch von unserem gemeinsam bekannten Georg Caligianini.
Ah ja.
Und der hat ja mal vor ein paar Jahren ein Witzebuch gemacht. Also der macht in der Süddeutschen doch die Kinderzeitung Und da gibt es auch immer das Witzeduell. Welcher war besser diese Woche?
Ja.
Viele Leute lesen inzwischen die Süddeutsche, glaube ich, nur noch wegen dieser Rubrik. Und deswegen hat er ein Witzebuch gemacht und hat da frische und ein bisschen andere Kinderwitze gesammelt, die Spaß machen. Und wenn ich dann Witz brauche, dann greife ich meistens schnell da rein.
Ja, und dann diesmal einen.
Ja, und kennst du das? Dann hockst du da mit so einem Witzebuch und dann musst du irgendwie blättern und dann ist der so ein bisschen doof und der ist so ein bisschen doof. Du bist eifersüchtig wie immer. So ein Quatsch, du siehst das ganz falsch und überhaupt, wer ist dieser immer?
Naja,
ich blättere weiter. Was wird aus einem Waschbären, der ins Fitnessstudio geht?
Ein Waschbrettbauchbär.
Eine Waschmaschine.
Ach so.
Na gut.
Okay, du merkst, das ist doch nicht so ganz der Burner.
Es ist immer schwer, den richtigen Witz zum richtigen Moment zu finden. Aber zumindest glaube ich schon, dass du ganz gern lachst. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es mit Humor bei euch schon auch zugeht, oder? Wenn du keine klassische Witzeerzählerin zu sein scheinst.
Ja, also ich glaube, wenn man meine Kinder fragen würde, würden die sagen, dass bei uns eher der Papa der Quatschmacher ist als ich. Was, glaube ich, echt auch ein bisschen so ein Gender-Thema ist, was in gar nicht so wenigen Familien vorkommt, dass manchmal auch Mütter mir gegenüber sagen, ich finde das so blöd. Ich bin eher so die, weißt du, Schwarzbrot-Mutter, die so versorgt und kümmert und macht und Grenzen zieht und so. Und der Papa ist so der coole Spaßmacher, der halt weniger da ist, aber wenn, ist es lustig so. Und manchmal können dahinter echt auch blöde Rollenzuschreibungen stecken, so, ne? Also wer ist fürs, sag ich mal, nicht so angenehme Erziehungsgeschäft teilweise auch zuständig und wer ist sozusagen derjenige, mit dem immer alles Spaß macht? Bei uns in der Familie ist es ja so, dass wir wirklich auch beide alles machen und natürlich und uns auch nicht irgendwie, ja, also wir wären jetzt keine so Familie, wo ich sagen würde, der eine macht nur Spaß und die andere hält die Regeln hoch. Aber es ist tatsächlich so, dass ich oft das Gefühl habe, dass es meinem Mann leichter fällt, mit unseren Kindern in so einen Quatschmodus zu kommen als ich. Obwohl ich selber eigentlich auch gerne so eine humorvolle, Leichtigkeit versprühende Mutter wäre. Und ich bin es, glaube ich, auch manchmal, aber ich bin es nicht so oft, wie ich mir das vorgestellt habe, bevor ich Kinder hatte. Also ich habe immer so gedacht, ich bin so eine Babysitterin gewesen, die mit Kindern viel Quatsch gemacht hat. So werde ich dann erst Mutter auch. Und dann war das für mich schon echt auch ein Erkenntnismoment zu merken, mal für 2 Stunden mit Kindern Quatsch machen und dann wieder gehen, ist deutlich leichter, als sich sozusagen diesen Humor, diese Leichtigkeit und dieses, ja, ist doch alles witzig, so beizubehalten, wenn man gleichzeitig halt auch diesen ganzen Mental Load, diesen ganzen Alltagsstress, diese ganze Erschöpfung, das ganze Sorgen machen so mit sich trägt, was ja auch mit dem Muttersein einhergeht.
Ja, deswegen denke ich manchmal, ich wäre, glaube ich, gerne Großvater, weil Da denke ich so, da hat man dann nur noch so diesen Fun-Part, ne? So stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, aber ich würde schon sagen, um deine Frage zu beantworten, dass wir, glaube ich, eine Familie sind, in der ziemlich viel gelacht wird und dass mein Mann und ich oft versuchen, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einem gewissen Humor durchs Familienleben zu gehen und nicht so eine tiefe Ernsthaftigkeit in alles reinzulegen. Und gleichzeitig merke ich eben auch, wie viel wir lachen können im Alltag mit unseren Kindern, wie locker wir auch Dinge nehmen können, hängt eben auch immer davon ab, wie es uns selbst gerade geht. Ne? Und wenn man eher durch ein bisschen eine anstrengende Durststreckenzeit geht, wo man sich um viele Themen Sorgen macht, wo vielleicht auch gesundheitlich irgendwelche Themen sind oder so, dann ist es eben auch nicht authentisch, die ganze Zeit am Tisch zu sitzen und Witze zu machen, sondern gibt es halt auch Phasen, wo wir ein bisschen weniger zu Scherzen aufgelegt sind. Und bei euch, seid ihr eine humorvolle Familie, würdest du sagen? Also wenn wir bei euch sind, ist es immer lustig. Aber ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist für den Alltag.
Wie auf so Dating-Plattformen. Ich glaube, doch jeder wahrscheinlich auch drunter. Humorvolle Familie. So. Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben so einen eigenen Familienhumor. Ja. Ich will nicht sagen, dass den wahrscheinlich genau 100.000 Familien genau den gleichen haben, aber so eine bestimmte Art, wie hier über was sozusagen gelacht oder geschmunzelt wird oder wofür du sozusagen positive Rückmeldung bekommst. Mhm. Also was ich meine ist, ich glaube, dass es da ganz unterschiedliche Systeme gibt, wie Menschen miteinander ja quasi kommunizieren und umgehen. Und bei uns ist es, glaube ich, schon so ein Wortwitz, also eine gute Formulierung, eine treffende Formulierung finden. Da haben meine Frau und ich und auch, glaube ich, die Kinder unglaublich viel Spaß dran. Oder das richtige Wort oder das richtige, sagen wir mal, erfundene Wortspiel für irgendwas zu finden, worüber man dann so kichern muss, so. Das treiben wir hier schon, glaube ich, ziemlich gern und ziemlich weit.
Ja.
Das mag ich total gern. Ja. Aber also wir sind jetzt nicht sozusagen klassische Witzeerzähler. Mhm. Das ist eher so, das ist so eine klassische Phase bei den Kindern.
Ja.
Hätte ich jetzt so gesagt, da muss unser Jüngerer so ein bisschen leiden, weil Kinderwitze sind ja zu 80% die gleiche Platte, die du schon mal gehört hast. Und beim ersten Kind kannst du einerseits manche dieser Witze noch nicht kennen und freust dich halt auch wie Bolle darüber, dass das Kind sich so über, also einen Witz verstanden hat und wie die Mechanik so ist. Und beim zweiten Kind freust du dich natürlich immer noch darüber, dass das Kind verstanden hat, was ein Witz ist und wie die Mechanik ist. Nur den Witz kennst du halt meistens schon so. Und dann, aber
ich weiß genau, was du weißt.
Da dann sowas zu suchen. Und ich meine, du musst es ja dann eigentlich jetzt schon ein paar, also du musst ja so die, was ist orange und läuft durch den Wald? Weißt du, diese da gibt es ja 100 Varianten davon. Und wenn du das beim ersten Mal gehört hast, ist ja wirklich lustig. Wanderine. Und wenn du es zu einem zweiten, dritten oder vierten Mal, glaube ich, dann denkst du halt irgendwann auch schon so, hey.
Ja.
Oder?
Ja. Ich kann es so gut verstehen. Das ist wirklich, also bei unseren Kindern auch so ein Ding. Die Kinder lernen ja Witze erzählen eben auch durch Nachahmung. Und natürlich klappt das nicht immer sofort. Und ein richtig gut erzählter Witz lebt ja davon, dass du schnell zur Pointe kommst und die dann wirklich überraschend ist. Und Kinder erzählen ja Witze oft so, dass sie sagen, Fritzchen und sein Freund, ach nee, es war doch eine Freundin, ach nee, jetzt muss ich nochmal anders anfangen, weil sonst, und manchmal verraten sie schon die Pointe vorweg oder erzählen so eine super epische Geschichte und vergessen dann, was die Pointe war und so. Und das kostet ja schon echt auch Geduld. Und zum Beispiel bei unserem Kindergartenkind ist das im Moment so ein Ding. Genau diese Art von Witzen, die du gerade angesprochen hast mit der Wanderine, da gibt's ja so viele Varianten von. Und unser Kindergartenkind versucht gerade, Witze in dieser Form selbst zu erfinden, aber das ist ja total schwer und deswegen kommt dann immer irgendwas raus, was so gar keinen Sinn ergibt, weißt du? Also ich sag dann so, hey, was ist braun und hüpft über eine Wiese? Ein Jumping-Jong, ja? Und dann lacht mein Kind und sagt, was ist grün und schwimmt im Meer? Eine Zucchini. Und dann sage ich, das ist nicht das Gleiche. Und weißt du, man will ja auch nicht diese kindliche Freude von, du hast schon den Teil verstanden, aber noch nicht so ganz, ja, dann kaputt machen und manchmal kostet mich das wirklich, wirklich viel Geduld. Oder wenn ein Kind dann einen Witz sehr liebt und ihn dann zum 100. Mal immer den gleichen Witz erzählt, ach ja. Und gleichzeitig,
genau, und auch dieses Pointe üben, ne? So, warten, hol Luft, jetzt, bitte die Pointe raussetzen, ja, klar.
Und natürlich erzählen dann manchmal Kinder auch Witze, wo ich dann so denke, soll ich jetzt sagen, dass das eigentlich ein problematischer Witz ist? Weißt du, die Kinder bringen was vom Schulhof mit und sind super stolz, sie haben einen neuen Witz gelernt. Und ist man dann in dem Moment quasi auch manchmal so ein bisschen der Spielverderber und sagt, darüber macht man keine Witze? Oder sagt man so, hey, mein Kind ist 6, 7, 8, 9 und hat gerade einen Witz gelernt und erzählt ihn jetzt stolz. Weißt du, ich muss das jetzt auch nicht in Anführungszeichen kaputt machen mit meiner Muttermoral. Also es gibt natürlich, ne, also Grenzen, die sind für mich ganz klar abgesteckt. Ich lasse mein Kind keine rassistischen Witze erzählen, ich lasse meine Kind keine sexistischen Witze erzählen. Aber es gibt ja auch manchmal Witze, die so ein bisschen an der Grenze sind, weißt du, wo ich so denke, oh, ein bisschen geschmacklos, aber kann man vielleicht auch, weiß ich nicht, stehen lassen.
Ja, klar. Und weil man dann halt immer denkt, ja, will ja kein Spaßverderber sein, jetzt, verstehe ich schon.
Ja.
Ja, da muss man so ein bisschen durch eigentlich, ne? Also, dieses, was ist Ironie, das verstehen sie ja auch immer erst viel später eigentlich. Ja. Und dann erklärst du halt irgendwie relativ umständlich irgendwelche Witze. Ja,
Und was du vorhin sagtest, wir haben so einen Familienhumor. Ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele Familien zu. Das würde ich bei uns auch sagen. Und viele Familien haben ja dann auch irgendwann so Insider, weißt du, die dann einfach nur lustig sind, weil man in der Familie ist oder so. Mein Großvater hat immer total gerne Witze erzählt und der hat aber auch immer und immer wieder die gleichen Witze erzählt, was dann manchmal lustig war und manchmal auch so ein bisschen, dass man dachte, oh Gott, jetzt schon wieder dieser Witz. Und der Lieblingswitz meines Großvaters war, ein Mann geht mit seinem Hund spazieren, sagt zum Hund Platz und der Hund macht Peng. Und das ist ja ein sehr, sehr einfacher Witz, aber das war sein Lieblingswitz. Und daraus wurde dann irgendwann in der Abkürzung nur noch Platz Peng. Also es war einfach, das war der ganze Witz, weil jeder kannte ihn ja 100.000 Mal schon. Und wenn irgendjemand sagte, und braucht jetzt nochmal jemanden Witz, Platz Peng. So. Und dann, wir mussten darüber immer wieder so lachen. Und
dann wird's lustiger.
Weißt du? Genau. Weil man da gar nicht mehr den Kontext erklärt. Und es ist tatsächlich was, mittlerweile ist mein Großvater ja schon eine ganze Weile gestorben. Und ich erzähle jetzt ab und zu das aber unseren Kindern. Und das ist dann auch witzig, wie dann praktisch was, wo ich mich manchmal auch echt ein bisschen augenrollend so genervt habe. So, oh, schon wieder dieser Witz. Weißt du, so mit 14 jetzt auf einmal irgendwie auch so einen nostalgischen Wert bekommt. So, darüber haben wir uns früher noch amüsiert. Und genau, und Familienhumor entwickelt sich aber ja auch weiter. Und jede Familie hat da, glaube ich, auch irgendwann so ihre eigenen Dinge, über die sie lacht, wobei es echt auch Familien gibt, bei denen das gar nicht so ist. Also die so gar keine Form von Humor haben. Und das ist zum Beispiel für mich manchmal gar nicht leicht.
Keine Humor. Also weißt die du? Gehen zum Lachen in den Keller.
Ja, so ein bisschen damit klarzukommen, weil für mich Humor, glaube ich, schon auch eine wichtige Ressource ist, so im Familienalltag, um einfach Dingen auch die Schwere zu nehmen. Und ich merke das zum Beispiel, wenn ich meine Vorträge halte und ich stehe auf irgendwelchen Bühnen, ich spreche da ja immer frei. Also ich habe jetzt nicht Karteikärtchen, auf denen steht, was ich sagen will, sondern ich mache das so aus dem Kopf und ich mache das auch so ein bisschen spontan. Und ich beantworte ja dann auch oft Fragen aus dem Publikum, darauf kannst du dich ja eh nicht vorbereiten. Und ich mache das dann immer mit ziemlich viel Humor. Ich bringe die Leute ganz viel zum Lachen. Und da sind die Leute oft ganz überrascht, weil die gehen zu so einem Event und denken, es ist eine Lesung zu Erziehungsthemen und stattdessen landen sie dann in so einer Art Stand-up-Programm irgendwie, das so ein bisschen improvisiert über Familienleben eben dann geht. Und da merke ich oft, dass dann Familien so ein bisschen zu mir sagen im Nachhinein, oh, das war jetzt total überraschend und total toll und ich wünschte, ich könnte so lustig und spontan im Alltag mit meinen Kindern sein. Das würde sicher total helfen. Aber die Wahrheit ist auch, es ist viel leichter für mich, auf einer Bühne spontan witzig zu sein, als nach einem 14-Stunden-Tag, wenn meine Kinder nicht die Zähne putzen wollen oder so. Ne? Da wird einem ja oft gesagt, löse so eine Situation doch einfach mit Humor. Und da bin ich dann oft nicht mehr zu so viel Humor in der Lage.
Das sind für mich zwei völlig getrennte Welten. Ja. Also das eine wäre so eben, genau, du bist von der Gruppe, egal ob Kinder oder Erwachsene, du sorgst für Unterhaltung und dadurch gehören natürlich auch bestimmte Mittel und so wie du das hast, Leute haben halt da eine Gabe und manche können das dann irgendwie leichter einbinden oder irgendwie auf sich spöttisch oder sich dann so mit einbinden, so. Und das andere ist, glaube ich, so diese vertraute oder auch angespannte Situation. Und da, glaube ich, musst du ja ganz woanders eigentlich hingreifen. Also jetzt so eine angespannte, müde Zahnputzsituation, da muss es so richtig gut sein, um einerseits genügend Energie zu finden, da irgendwie einen Witz zu machen und dann da nicht einen Witz zu machen, der irgendwie da völlig entgleitet und dann eskaliert es total. Weil ich glaube, dass da viele oft zu Ironie und Zynismus, Sarkasmus, also diese Unterspielarten, die wir gerne verwechseln. Ich will wirklich nicht sagen, dass ich nicht frei davon bin, weil das natürlich sehr leicht ist, sozusagen so eine leicht spöttisch, ironisch, überhebliche Haltung einzunehmen. Und gleichzeitig, wenn ich es bei anderen merke, cast's mich total an. Ja. Also ich finde sozusagen so checkst du ja nicht, weil du erst 6 oder 8 oder so bist, Witze, wo das Kind vielleicht noch so sich groß gemacht fühlt, weißt du? Hm. Und in Wirklichkeit wurde es halt eigentlich gerade vor Leuten verarscht.
Ja.
Das regt mich immer total auf.
Ja. Du, und es gibt ja auch richtig fiese Arten von Familienhumor, die wirklich auch bis zum letztlich verkappten Mobbing reichen können. Ne? Ich habe vor einiger Zeit den Roman gelesen, Lügen über meine Mutter. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, von Daniela Dröscher. Das ist ein recht bekannter Roman, in dem es darum geht, wie ein Vater sich eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr subtil und offen abwertend über seine Frau und deren Körper äußert und dann auch so mit den Kindern gemeinsam so Witze macht über die Mama, die mal ein bisschen weniger essen könnte, damit sie nicht so ein Dickerchen wird und so. Und ist das immer so halb verkappt als, komm, du kannst doch wohl Spaß nehmen, so, ja. Aber eigentlich ist das eine ganz, ganz schlimme Abwertung, ne, misogyne Abwertung, die da passiert, und die Kinder werden da auch so reingesogen und quasi mobben ihre Mutter, ohne es so richtig zu wollen, aber sind dann auch so in diesem, ich will ja auch mit dem Papa eine Verbindung haben, und die Verbindung mit dem Papa funktioniert über den Humor, dass sich über die Mama lustig machen, so, ne? Also das ist ganz, ganz eindrücklich dargestellt, wie leicht man in sowas als Familie dann auch reinrutscht und wie dann auch Kinder quasi, ne, sich schuldig machen können des wirklich respektlosen Verhaltens ihrer Mutter gegenüber, weil es sozusagen in ihrer Familie als, das ist der normale Humor, so gehen wir halt miteinander um, ihnen vermittelt wird. So. Mhm. Und das ist ein Buch, das ich deswegen sehr, sehr beeindruckend fand, weil ich das Gefühl hatte, da wurde so ein bisschen wie mit einem Brennglas draufgeschaut, was tatsächlich ich auch schon in ganz vielen Kontexten gesehen oder mitbekommen habe und nie so richtig einen Finger drauflegen konnte, was da passiert. Weißt du, dass man manchmal einfach so merkt, es gibt manchmal so Dynamiken, da macht jemand einen Witz und jemand anderes lacht drüber. Aber eigentlich ist es nicht lustig, aber niemand sagt auch sowas dagegen. Und es wird dann so ein bisschen verschleiert unter, naja, das ist halt unser Familienhumor. Aber niemand spricht aus, das ist eigentlich kein Humor mehr. Das ist eigentlich Abwertung und verbale Gewalt getarnt als Familienhumor.
Boah, was hilft da, ja? Halt, stopp, aber wie kommt man da hin? Ich fand es ja schon schwierig genug, wenn ältere, entfernte Verwandte anheben zu mockst dann Witz, ja. Und du dann schon weißt, halte ich ihm jetzt gleich die Ohren zu, stopp ich den Verwandten, was mache ich denn jetzt, ja.
Ja, also zu gutem Humor gehört halt für mich auch eine Feinfühligkeit und Sensibilität. Passt es jetzt gerade, passt es auch zu meinem Gegenüber, ne? Will ich jetzt einfach nur hier mich profilieren mit irgendwas oder nehme ich wirklich auch wahr, wie ist die Situation? Wie ist auch mein Publikum so? Also ganz oft werden ja auch einfach Witze gemacht, die so ein bisschen über den Verständnishorizont von Kindern hinausgehen, und dann wird ihnen gesagt, ach, das ist doch nur ein Witz, und die Kinder werden wirklich eher verunsichert dadurch, als dass sie mitlachen können, so, ne? Und wie du sagst, also es gibt zum Thema Ironie und Sarkasmus ja auch Forschungen. Im Schnitt sind Kinder mit 8 Jahren in der Lage, einfache Formen von Ironie zu verstehen. Es gibt da große individuelle Unterschiede, ne? Und es gibt gerade Kinder, die Freude haben so an Sprache und Wortwitze. Sie sind da oft schon viel früher dabei und haben wirklich auch schon mit 3, 4, 5 Spaß daran, selber, ne, Ironie auszuprobieren in so einem sicheren Setting. Es gibt ja eine große Spannbreite. Manche Menschen lernen das auch nie, ne? Also Ironie ist was zum Beispiel Menschen im Autismus-Spektrum oft ein lebenslang vor krasse Herausforderungen stellt, weil sie einfach nicht für sich oft entschlüsseln können, was das soll. Aber auch nicht alle, ne? Und gleichzeitig ist es eben so, dass gerade Ironie und Sarkasmus im Umgang mit Kindern oft eben auch eingesetzt werden, um sich der eigenen Aggressionen so ein bisschen hinzugeben und es dann aber zu tarnen als ein Witz, ne? Also ich bin jetzt nicht offen feindselig dir gegenüber, sondern ich mache mich so ein bisschen über dich lustig und verarsche dich so ein bisschen und werte dann dich ab, kann halt ich aber so immer noch sagen, ja, war ja nicht so gemeint. So, und das ist auch eine feige Form von, ne? Von
stimmt, da kommen eigentlich 2 Sachen zusammen, ne? Einerseits, ja, ich bin zu feige oder zu faul, um zu formulieren, was mich jetzt hier wirklich stört. Und macht es damit zum verächtlichen Spruch lose. Ja, ja.
Und im blödesten Fall entsteht halt durch solche Art von Humor, also, ne, sich über jemanden erheben in Form von Satire, in Form von Ironie, der das selber nicht auf Augenhöhe auch erwidern kann, wirklich so ein Double Bind wäre der psychologische Begriff. Also sozusagen das Kind kriegt praktisch 2 Botschaften gleichzeitig, eine Doppelbotschaft, die in sich widersprüchlich ist. Und das kann eben massiv verunsichernd sein, ne? Also wenn einem Kind was runterfällt und dann ist der ganze Küchenfußboden voll irgendwas, Essen oder was, und dann sagt man, das hast du ja wieder toll gemacht, so, dann ist das für ein Kind echt sehr irritierend, weil es merkt, toll gemacht ist eigentlich ein Lob, der Tonfall und der Gesichtsausdruck passen aber nicht dazu, ne? Was soll ich daraus jetzt lernen? Und wenn ich 2 Jahre alt bin, kann das wirklich eine ganz, ganz große Verunsicherung auslösen, weil ich dann als Kind nur denke, irgendwas passt hier nicht zusammen.
Das stimmt nicht.
Irgendwas stimmt hier nicht. Und im Zweifelsfall muss ich schuld sein, ne? Weil ich kriege diese beiden Botschaften nicht zusammen. Irgendwas mache ich falsch. Und da muss man echt, finde ich, als Eltern wirklich auch aufpassen, dass selbst solche, ich sag mal vergleichsweise harmlosen Sprüche, wo wir als Erwachsene oft denken, naja, das ist ja wohl logisch, dass das nicht sein kann, bei kleinen Kindern oft einfach nicht angebracht sind. Dass Kinder, die gerade erst Kommunikation lernen, die gerade erst lernen, ne, mit uns sozusagen die Welt in sicher und unsicher einzuteilen, manchmal einfach eine sehr, sehr klare Rückmeldung brauchen. Was ist okay, was ist nicht okay? Und nicht sozusagen die Rückmeldung brauchen, es ist okay, aber eigentlich sollen sie daraus ableiten, dass es nicht okay war am Tonfall. Das ist einfach zu viel verlangt von kleinen Kindern.
Ich glaube, es ist einfach eine totale Kernfunktion von Kommunikation. Und deswegen merke ich, wie wir da so suchen und schauen, okay, wo ist es eigentlich nicht okay? Also ich, wenn ich dir so zuhörte, dachte ich so, irgendwie so ein paar so Situationen ein, wo ich denke so, ich mache halt einfach schon wahnsinnig gern so kleine Witzchen, aber es stimmt schon. Also meine Kinder hatten eine Phase, die haben dann immer gesagt, Papa, und unterbrich mich nicht. Weißt du, weil du ja so, weil man ja manchmal ist ja ein Jahr so herauslockt, hat doch irgend so einen Spaß zu machen. Wenn dein Kind dann sagt, unterbrich mich nicht, dann sagt man so, hä, wieso? Und dann hat man es natürlich unterbrochen. Das ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber eigentlich ist es ja schon lustig, weil, da bin ich ihnen, glaube ich, schon auch manchmal ziemlich auf die Nerven gegangen.
Also unsere Kinder sind zum Beispiel auch Kinder, die dann bei so Familientreffensituationen oder wenn dann irgendwie mehrere Verwandte so da sind oder so, dann auch wirklich sich manchmal trauen zu sagen, hör jetzt mal auf mit diesen Witzen, ich mag die nicht. Oder ich finde das jetzt gerade nicht lustig. Oder warum machst du immer so komische Witze oder sowas? Und da merke ich, dass bei mir da im ersten Moment oft so ein Schamgefühl hochkommt, dass ich denke, das kannst du doch jetzt nicht machen. Weißt du, also das widerspricht. Du, jetzt lach halt einfach mit. Und das ist so meine Sozialisation auch. Dieses, du kannst doch jetzt nicht als Kind sagen, diesen Witz fand ich jetzt nicht lustig oder so. Und gleichzeitig finde ich es bei näherem Hinsehen eine total wichtige und starke Botschaft, wenn ein Kind mit 6 oder 8 oder 11 auch einfach sich das traut, auch zu einem sehr viel älteren Verwandten oder zu einer sehr viel älteren Verwandten einfach zu sagen, das finde ich jetzt nicht lustig oder hör jetzt mal auf mit diesen Witzen, da habe ich keinen Spaß dran. Ne? Ja, aber da muss ich immer so ein bisschen gegen meine eigenen Glaubenssätze angehen, dass ich sofort dann den Impuls habe, mich da quasi für das Kind zu entschuldigen und für seine Humorlosigkeit, ne? Obwohl das Kind eigentlich seine Grenze wahrt.
Aber meinst du jetzt eher so Tante Britta erzählt einen klassischen Witz und der geht auf Kosten von XYZ? Oder meinst du, das Kind will eigentlich was erzählen und dazwischen kommen dauernd sozusagen so Slapstick-Einlagen?
Eher so Letzteres, genau. Oder das Kind stellt eine Frage und kriegt nicht eine ernsthafte Antwort, sondern halt eine, in Anführungszeichen, Witzantwort, aber es ist eigentlich gerade gar nicht der Rahmen für einen Witz oder es ist für das Kind jetzt gerade nicht dran, weißt du?
Sowas wie, weißt du, was ich nicht verstehe? Und dann sagst du, ja, Chinesisch. Ne? Also so ein Schenkelklopfer. Den habe ich auch schon, leider sicher schon 20 Mal verbrochen. Entschuldigung, Kinder.
Naja, ja, und manchmal
ist es ja auch ein bisschen langweilig. So. Manchmal ist es ja auch ein bisschen ausufernd, so Kinderunterhaltung. Und ich glaube, dass man, um jetzt sozusagen mich selber zu verteidigen vom jüngsten Humorgericht, für mich ist es manchmal auch so ein eine Form halt, das Ganze auch auf mein Unterhaltungsniveau oder auf mein Tempo von Entertainment zu bringen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man halt nur stoisch so geduldig, wie du sagst, zuhört und ernst nimmt und Dinge manchmal sagen, ja, aber ist schon auch ein bisschen lustig, wie wir hier gerade so sitzen.
Ja.
Und dann sagt dein Kind irgendwann, ich muss, also bei irgendwann, ich habe da, glaube ich, oft über die Stränge geschlagen, merke ich gerade, aber ich hatte dann so eine Situation und dann sagte mein Kind halt immer irgendwann mal, ich muss jetzt aufs Klo. Ja? Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, im Flur die erste links. Was natürlich ein Quatsch ist, weil das
weiß
Kind
natürlich
weiß ja, wo das Klo ist. Aber irgendwann ist halt so, ja, wie kriegt man Alltag halt auch mal irgendwie auf links gedreht?
Und wenn das aber dann halt für alle Beteiligten, weißt du, auch dann einfach so ein Papaspruch ist, und so, ist das ja auch total total gut. Also es gibt ja diesen Begriff des Dad-Jokes, ne, was ja so ein Inbegriff ist von einem, kennst du das nicht?
Okay.
Also das ist richtig so ein Begriff, so Papas machen schlechte, aber auch nicht schlimme Witze. So.
Ja, schon, aber ich bin jetzt selbstverständlich kein Vater der Dad-Jokes.
Und unsere Kinder sagen das ganz oft zu meinem Mann und sagen, oh, das war jetzt so ein richtiger Dad-Joke. So. Und dann sagt mein Mann ganz oft, ja, da hat man auch Pflichten als Vater. Also man muss auch auf eine bestimmte Zahl Dad-Jokes kommen, sonst wird einem die Lizenz entzogen. Ne? Und das ist
ja, okay, danke gleich, dass du die Rettung noch mitlieferst. Vielen Dank. Ich fühlte mich gerade voll so, oh Gott, ja, stimmt.
Und mein Mann und ich haben zum Beispiel auch manche Witze so ein bisschen untereinander, die unsere Kinder total cringe finden, also peinlich, ja, und aber auch auf eine nette Weise lustig finden, so. Und mir fällt jetzt gerade nur ein Beispiel ein, ich weiß nicht, ob sich das transportiert in dem Podcast, bitte, wahrscheinlich nicht, ich erzähle es hier trotzdem. Unsere großen Kinder hatten eine Zeit lang mal so eine Phase, da haben die diese Bibi und Tina Neuverfilmungen geliebt. Die sind so ungefähr 10 Jahre alt und die haben so sehr, sehr eingängige Soundtracks und alle Eltern, die so ein bisschen, vor allem Töchter, nehme ich mal an, im Alter haben, dass die so vor 10 Jahren Grundschulkinder waren, die werden genau wissen, was gemeint ist und auch diese Musik sofort im Kopf haben. Jedenfalls gibt es da ein sehr bekanntes Lied, dieses Mädchen gegen Jungs. Es wird auch noch auf ganz viel in irgendwelchen Kinderdiscos und so weiter gespielt. Und da wird dann so gerappt. Und da kommt dann irgendwo eben dieser Text vor, ich hab mal eine Bitte, wechsel mal dein Deo und dann ab durch die Mitte. Und aus irgendeinem Grund ist genau dieser Soundbite in unserem Kopf so fest verankert, dass wann immer irgendjemand in unserem Familienleben sagt, du, ich hab da mal eine Bitte, sagen mein Mann und ich immer sofort, wechsel mal dein Deo und dann ab durch die Mitte. Und das finden unsere Kinder ganz schrecklich und ganz lustig gleichzeitig. Ja, ja. Aber wir können das nicht stoppen. Ja, ja, ja. Das ist jetzt einfach für immer in unsere DNA eingebrannt, dass wenn jemand das sagt, dass wir das vervollständigen müssen. Egal in welcher Situation, auch in der Öffentlichkeit oder im Wartezimmer oder so. Und das ist einerseits vielleicht unsere Kinder
auch,
manchmal eine Qual und andererseits macht es uns jedes Mal sehr viel Freude. Und,
Und ich glaube, durch sowas entsteht Verbindung schon auch.
Ja,
also weil sie ja irgendwie natürlich auch, das nehmen sie schon auch mit. Also ich will es jetzt auch nicht total verdammen, aber ich kann schon vorstellen, dass es das manchmal sehr, sehr cringe sein kann. so schön. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ja, aber sonst wäre es ja auch fad. Also bei uns gibt es eben auch so also aus der Familienplaylist stammende Zitate, die man dann im richtigen Moment gedreht oder nicht gedreht, nur weil irgendjemand und dann schaut dich dein Kind an und vervollständigt quasi diese Zeile, die du beide in dem Moment, weil es geht mir ja auch so, du sagst eine Formulierung und in dem Moment stecke ich ja kurz in dem Song. Das beschränkt sich ja nicht nur auf diesen einen Bibi und Tina. Und das ist ja eigentlich schon, könnte man sagen, so der Kulturschatz eurer Familie, den man da ja so kurz so ein bisschen angründelt.
Ja.
Das macht doch total Spaß, voll schön.
Ja. Also es ist.
Aber das ist alles eine Humorvolligkeit, oder ich habe keine Ahnung, wie das Wort heißt. Die ja weg ist vom klassischen, kennst du den, treffen sich Reagan, Dings und Dings, so wie man das so irgendwie so in, wie das früher so klassisch war. Also wenn man nicht mehr weiß, erzählt man Witz. Während das ist ja eher so eine Kommunikation, die einfach versucht, möglichst viel so mit einzubinden.
Ja, Humor hat ja auch eben ganz stark im besten Sinne diese Funktion von Bindeglied, ne? Also Insider-Witze im Sinne von, man referiert auf was man vielleicht gemeinsam erlebt hat, man referiert auf gemeinsam konsumierte Popkultur, ja, Serienzitate, Filmzitate, die man im richtigen Moment einstreut und die dann lustig sind, weil man sie in einer völlig unpassenden Situation verwendet oder irgendwie gebrochen verwendet oder so. Es gibt ja ganz oft solche Dynamiken auch in Freundeskreisen, dass man so miteinander, ne, quasi wie so ein Humor Kanon irgendwie teilt, der über die Jahre gewachsen ist, der manchmal für Außenstehende sehr befremdlich wirken kann.
Oder wenn das Teenager-Kind ans jüngere Kind 6-7 vererbt und das jüngere Kind auch nicht weiß, was 6-7 ist, aber man deswegen es dann doch wieder, natürlich dann doch wieder für alle lustig wird, weil man da ja dann noch eine Ebene drin hat. Ja, genau.
Ja. Also bei uns ist das zum Beispiel auch eine Ebene von Humor, dass unsere Teenager-Kinder ja manchmal dann so Teenager-Formulierungen einbringen in den Alltag, ne? Also so Jugendsprache. Und das dann auch manchmal lustig ist, wenn mein Mann und ich dann praktisch versuchen, diese Wendung auch zu verwenden. Das habe ich jetzt vorhin gesagt, das ist voll cringe. Das ist natürlich dann erst recht cringe, wenn ich das sage, weil ich bin ja viel zu alt dafür.
Und dann ist cringe sowas von durch. Wenn du und ich cringe sagen, ist cringe raus.
Das cringe sowas von. Oder ich verwende es dann falsch, ja. Und dann sagen meine Kinder so, oh Mama, ey. Und das ist dann aber auch wirklich eine lustige Form von, ich sehe euch, ich höre euch zu. Wir versuchen das irgendwie auch weiterzudrehen. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, das ist eure Sprache und nicht unsere, ne?
Genau, also anbiedern darf man sich da natürlich auf gar keinen Fall, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Und außerdem ist es oft sehr, sehr, sehr lustig. Also kürzlich bekam ich Spiritual Boomer und das fand ich unglaublich lustig. Also das ist Teenie-Formulierungshumor, das trifft schon auch Dad-Joke-Humor, würde ich verkünden.
Und gleichzeitig, ich glaube, ich muss da auch so ein bisschen so ein Klischee erfüllen, wir sind, glaube ich, eine Familie, die auch wirklich viel mit Humor macht und gleichzeitig sind wir auch eine Familie, die, sag ich mal, sehr auf die Gefühle anderer Rücksicht nehmen will. Und wir sind durchaus auch dann Eltern, die dann manchmal sagen, bist du schon bereit für einen Witz drüber? Weißt du so, wenn irgendwie was Doofes passiert ist, dass wir quasi einfach nochmal sozusagen so einleiten im Sinne von, können wir schon einen doofen Joke machen oder bist du noch ernsthaft traurig über deine Mathearbeit? So. Und das ist zum Beispiel auch was ich ganz lustig finde, dass unsere Kinder das jetzt manchmal so kopieren und dann auch untereinander mal sagen, kann ich? So, ja. Und das ist auch eine Form von,
darf ich schon.
Weißt du, Humor-Consent sozusagen. Also davon, darf ich mich schon über dich lustig machen oder ist es noch zu schmerzhaft?
Ja, und das ist aber auch natürlich auch ein Zeichen von Empathie. Also, dass man schon merkt, so, okay, jetzt kommt die nächste Phase, ja.
Ja.
Ja, klar.
Super. Ja, ja. Und gleichzeitig ist es so, dass tatsächlich Humor im Alltag unglaublich viel Positives bewirken kann. Also wir kennen ja alle so Situationen, wo wir mit unseren Kindern manchmal so wie feststecken. Weißt du, so das Kind will das und ich will das und es verhärtet sich immer mehr. Und ich merke, dass ich dann manchmal die Tendenz habe, auch in potenzielle Konflikte so einzusteigen. Weißt du, also ich will ein Kind wecken und es sagt, ich stehe aber nicht auf. Und das ist ja dann so eine Steilvorlage, dann praktisch in die radikale Gegenposition zu gehen, zu sagen, natürlich stehst du jetzt auf. Und also hättest du halt gestern früher ins Bett gehen müssen. Und auf einmal ist man in so einem
Eskalationsteil, ja.
Drin, so. Und wenn man in solchen Momenten es schafft, und da ist mein Mann echt sehr, sehr viel besser drin als ich, dann mit sowas unerwartet überraschend humorvollem irgendwie zu reagieren, ne? So, dass dann man, also, wenn man das erzählt in so einem Podcast, klingt das immer so ein bisschen lame, aber in der Situation selber, es gab mal irgendwann so eine Situation.
Bei uns ist es wirklich, wirklich, wirklich lustig. Doppelpunkt.
So eine Situation, dass eins unserer Kinder so sagte, und egal was ihr tut, ich stehe nicht auf aus meinem Bett, so ungefähr. Und dann hat mein Mann sofort und ganz schnell umgeschaltet sowas gesagt wie, okay, ja, dann müssen wir gucken, wie wir denn heute den ganzen Tag bewerkstelligen mit dir im Bett. Also wie kriegen wir das Bett in die Schule und wie kriegen wir das Bett danach dann zum Fußball und wie, also, und das war irgendwie so eine absurde Geschichte, die er dann auf einmal da so angefangen hat zusammen zu spinnen, dass dann das Kind gelacht hat und dann war dieser Kampf, der da so sich abgezeichnet hatte am Horizont, ne, ich mach das aber nicht, so. Durchbrochen. Und mit unseren jüngeren Kindern, also gerade so Kindergartenalter, haben wirklich selbst so kleine Sachen dann irgendwie mit dem Kuscheltier das Kind zu wecken und dann eben nicht selber zu sagen, oh, du musst jetzt, und dann irgendwie dann so eine Art Mini-Theaterstück-Rollenspiel-Ding zu machen oder so, hat halt oft total geholfen. Und gleichzeitig merke ich, während ich das erzähle, man hat halt nicht immer die Fantasie und den Bock dazu so. Ah. Es muss authentisch sein, dass man das machen kann, aber ich muss das wirklich an dieser Stelle sagen, ich staune da echt drüber, wie mein Mann seit Jahren jeden Morgen sich da irgendwas Neues ausdenken kann, um sozusagen mit Humor solchen Ich-stehe-aber-nicht-auf-Situationen zu begegnen. Ich halte das für eine krasse Qualität, das hinzukriegen und dann immer wieder sich was so ein bisschen Neues, Unerwartetes, Quatschiges auszudenken, was einfach diese Abwehr bricht. So. Oh, das finde ich toll.
Ich habe volle Bewunderung, weil ich da auch schon oft so einen Backslash erlebt habe. Aber das ist
mach
auch,
jetzt keinen Scheiß hier halt wirklich, so.
Man muss es können, ja. Also es kann auch noch schlimmer werden.
Ja, absolut.
Also sozusagen so ein, ich stehe nicht auf oder so. Ja, also das kann furchtbar, kann
genau,
auch richtig
das kann,
schief gehen.
Also
wenn
man sich verarscht fühlt und das Gefühl hat, du nimmst es nicht ernst und du, dann fährt es das Recht hoch. Das ist genau das Ding. Humor muss so sensibel und personenspezifisch sein. Wir müssen auch unserem Kindergartenkind mit einem anderen Humor kommen als dem Grundschulkind, als dem Teenager, als dem Eltern. Also
Ja.
Das muss immer.
Mir fällt es deswegen auch fast leichter mit
Kind passen.
Fremden Kindern, also nicht meinen eigenen Kindern, fällt mir sozusagen, Dad-Jokes oder nicht, da fällt mir sozusagen Humor fast noch leichter, weil du ja da einfach nur sozusagen so am Spielen bist, ohne immer diese ganzen Emotionen und Befindlichkeiten berücksichtigen zu müssen.
Absolut.
Weil es halt einfach lockerer ist.
Ja, ja. Und es gibt Kinder, die eine Form von Sensibilität haben, dass man ihnen fast gar nicht mit Witzen oder Quatsch kommen kann, weil die für die alles so eine, weißt du, so eine schwere Stelle entfaltet und jeder noch so harmlose Spruch sich so tief in ihre Seele eingräbt, dass man echt dann so richtig umswitchen muss und sagen muss, okay, bei dir ist es gerade nicht dran, ne?
Das stimmt.
Und das ist dann auch wichtig, da dann nicht das Kind irgendwie für sozusagen falsch zu machen, ne? Im Sinne von, oh, jetzt sei mal nicht so humorlos oder so. Das ist, ja, ich merke, dass das manchmal ein bisschen wie eine Sache von, es gibt doch dieses Klischee von diesen Liebessprachen ist. Weißt du, es gibt doch so dieses, dieses Konzept, das ja nicht wissenschaftlich ist, aber so diese Idee von, manchmal treffen sich Paare nicht, weil sie sozusagen unterschiedliche Liebessprachen sprechen. Und ich glaube, es gibt manchmal auch so unterschiedliche Humorsprachen. Und das macht es manchmal echt nicht so leicht.
Ich auch.
Weil man sich in seinem persönlichen Umfeld, also wenn man sich Freunde sucht oder so, ist oft ein Moment, bei dem man so merkt, wir klicken, so, ist auch, dass man einen ähnlichen Humor hat, dass man auf eine ähnliche Weise sich so ein bisschen auch vielleicht aufziehen kann, aber trotzdem auf eine Weise, dass es nicht verletzend oder blöd wird. Und ich glaube, dass wir uns oft intuitiv in unserem Umfeld als Erwachsene, in unserem selbstgewählten Umfeld, Leute suchen, die da so ein bisschen ähnlich drauf sind wie wir, weißt du? Und bei unseren Kindern ist es aber ja nicht so, dass wir da quasi so eine Auswahl treffen. Also wir casten ja nicht unsere Kinder. Es kann eben auch sein, wir haben ein Kind, das da so ganz anders tickt als wir, zumindest temporär. Und dann muss man sich da echt manchmal ein bisschen umstellen.
Ich stelle es mir auch gar nicht so leicht vor, in so eine Humorsprache anzudocken. Mhm. Also bei meiner Frau und mir ist Humor absolut Teil der Liebessprache.
Ja.
Also das ist einfach, also ich wüsste gar nicht, wie das sonst, also
ja.
Das ist einfach total wichtig und wir lachen wahnsinnig gern. Ich mag wahnsinnig, wie sie lacht und worüber sie lacht und so. Und dann wirst du quasi in diese Familie reingeboren und dann bleibt dir erstmal nichts übrig, als quasi völlig überfordert mit diesem ganzen Menschwerden, dann auch noch zu verstehen, wie die zwei hier sich eigentlich, wie deren Humor so funktioniert. Ja. Ja, stimmt schon.
Und gleichzeitig stelle ich mir so vor, wenn ich mich jetzt in die Kindperspektive versetze, ich glaube, es ist auch mega cool, als Kind zu sehen, meine Eltern haben da so eine Ebene miteinander von Humor. Ich verstehe den auch nicht immer oder ich finde den manchmal auch nicht so witzig. Aber für die beiden scheint das zu funktionieren, weil das irgendwie auch aus Kindperspektive, glaube ich, was ganz Wertvolles ist, das dir so zeigen kann. Wir sind eine Familie, aber die beiden da, die haben auch noch so was Eigenes am Laufen. Das ist schon älter als ich und älter als, weißt du, alles, was wir hier so miteinander organisieren und diese ganzen pädagogisch wertvollen Familiengespräche und das gibt's alles, aber es gibt da auch noch sowas, das ist deren Ding und ich kann das quasi miterleben, ich kann da auch ein Stück weit mit reinwachsen oder so, aber es ist auch was, was nicht mir als Kind gehört und was ich nicht als Kind bestimmen oder machen oder kaputt machen kann. Und da denke ich oft so, es gibt immer wieder Erwachsene, die mir auch erzählen, dass sie sich oft so belastet gefühlt haben als Kinder oder als Heranwachsende, dass sie quasi das Gefühl hatten, das einzige Bindeglied zwischen meinen Eltern bin letztlich ich. Also was die wirklich miteinander noch verbindet im Alltag ist, sie haben halt ein gemeinsames Kind, ne? Und darum müssen sie sich irgendwie kümmern. Und das ist eine total schwierige Situation als Kind, wenn du das Gefühl hast, an mir hängt das alles, ne? Also ich bin der Kid dieser Familie. Und wenn ich merke, meine Eltern, die haben auf unterschiedlichen Ebenen ihren eigenen Kit, so, ist das mega wertvoll. Und es gibt ja einige Ebenen auch von Paarbeziehungen, die kriegen unsere Kinder gar nicht so mit, ne, dass wir dann irgendwie einzeln miteinander irgendwelche tiefen Gespräche führen, wenn sie im Bett sind oder jede Form von irgendwie Sexualität oder so. Das ist ja nichts, was unsere Kinder miterleben, sollen sie ja auch nicht. Aber zum Beispiel Humor, ne, Alltagshumor ist eben etwas, was unsere Kinder miterleben können und wo sie sozusagen so ein bisschen so einen Einblick bekommen können in die Dynamik auch von so einer Paarbeziehung, ne?
Genau.
Auf eine ganz kindgerechte Art und Weise,
ja,
sozusagen.
Ja, es ist eine,
ne,
Schule in dieser, wie du es nanntest, Liebessprache, ne?
Ja.
Also so dieses, wie man so diese feinen Bänder so knüpft über eine lange Zeit und dann ab und zu dem Kind mal kurz erklärt, okay, du musst wissen, das spielt darauf an, dass ich mal einen Großvater hatte und der Großvater hat immer diesen Witz erzählt. Und weißt du so, dann wird man ja so eingeweiht in so bestimmte, in so kleine Hintergründe.
Ja.
Voll gut.
Also als ich ganz jung Mutter war, habe ich mal ein Buch gelesen, das gibt es, glaube ich, mittlerweile nur noch vergriffen. Und das hieß Ein Löffelchen voll Zucker. Und das ist von Sabine Bohlmann, die ich sehr, sehr schätze. Die hat auch diese tollen Frau Honig-Bücher geschrieben und also ganz viele tolle Kinderbücher auch gemacht. Und sie hat damals ein Buch geschrieben, dass da ging es eben um Kindererziehung mit Kreativität und Humor. Und das war wirklich in der Zeit, also das ist ja jetzt fast 20 Jahre her, noch deutlich weniger auch so ein Ding, sag ich mal, in der Elternratgeberabteilung als heute. Also da gab es ganz, ganz viele Ratgeber, die alle so sehr kochrezeptmäßig waren, im Sinne von, so kriege ich mein Kind zum Schlafen, so kriege ich mein Kind dazu, nicht zu trotzen, so kriege ich mein Kind dazu, Hausaufgaben zu machen, so. Und dazwischen war dann auf einmal dieses Buch, wo es darum ging, wie kann ich mein Kind mit liebevollem, überraschenden Humor und Kreativität in die Kooperation auch bekommen. Und wie kann ich dieses Kinderhaben einfach auch genießen und dabei selber Spaß haben? Und das war für mich damals echt ein total wertvolles und wichtiges Buch. Ich habe teilweise bei den Beispielen, die dann Sabine erzählt hat aus ihrem Familienleben, echt auch so gedacht, wow, das würde ich nicht hinkriegen. Also so ein Ausbund an Kreativität und Humor bin ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber es war nicht einschüchternd für mich, sondern eher so ein, als würde einem so jemand zurufen und zu sagen, hey, du darfst es dir auch leicht machen, im besten Sinne. Dieses ganze Kinderhaben-Ding ist eben nicht nur eine Frage von, wie kriege ich das durchgesetzt und wie kriege ich das abgewöhnt und wie kriege ich das hin, ne? Sondern es ist auch genießen, Spaß haben, miteinander so ein bisschen so ein Go-with-the-Flow-Modus finden, wo man einfach sich auch erlaubt, Dinge auszuprobieren, Dinge unkonventionell zu lösen oder so. Und das war damals für mich ein wichtiger Reminder. Und das ist was, was ich auch heute jetzt in meiner eigenen Arbeit immer wieder versuche einfließen zu lassen. Ich beschäftige mich ja durchaus auch mit sehr schwierigen und herausfordernden Themen. Und viele Eltern, die meine Bücher lesen oder zu meinen Vorträgen kommen, die sind auch manchmal sehr akut herausgefordert von Dingen. Und ich finde es wichtig, schwere Themen nicht auszuklammern aus meiner Arbeit und auch nicht in unpassenden Momenten, weißt du, Witze zu machen, um Dingen die Schwere zu nehmen. Manche Dinge sind schwer und die dürfen auch schwer sein. Ja. Und trotzdem und gleichzeitig darf Familienleben und soll Familienleben Spaß machen und Glücksmomente bereithalten. Und da versuche ich immer auch in meiner Arbeit noch so dran zu erinnern, so die schönsten Erziehungstipps helfen nichts, wenn sie dir auf Dauer keine Freude machen und wenn dir dein Familienleben keine Freude macht, weißt du?
Und das ist natürlich streng genommen unabhängig von Humor, aber da ist natürlich Humor das beste Schmiermittel, um da irgendwie ein Stückchen weit hinzukommen. Voll, total. Weil ich finde ja, du kannst das gleiche Thema von links oder rechts aufziehen, das du mit deinen Kindern hast, oder du kannst einen langweiligen Nachmittag zum etwas lustigeren Nachmittag machen. Und ich glaube auch, dass wir Humor einfach zusammen üben können. Mhm. Also, weil sonst ist der Humor nur woanders. Dann ist der sozusagen nur in, die allermeisten Witzebücher sind ja wirklich höchstens mediocre. Ja, also das von Georg ist wirklich ein gutes Wert. Die anderen sind doch immer diese, da wird immer nur der Weihnachtsmann ausgetauscht durch den Osterhasen, das sind die besten Osterwitze. Aha, Fritzchen, 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 so. Oder sie sind halt nur entertained von sozusagen von einem Film oder von einer Serie oder von vom Schulhof. So. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es schon was Ernstes mit dem Humor. Da ist schon wirklich was drin, was man dann einfach in der Familie super nutzen kann. Ja, es ist einfach ein Verbindungsmittel zwischen uns allen.
Ja, mich würde es total.
Ich überlege jetzt nur dauernd, ob es sozusagen auch sozusagen Humorferne, und haben wir jetzt bis jetzt gar nicht gesprochen, ob es die eigentlich auch gibt. Also so, haben wir jetzt aus Versehen so ein Postulat aufgestellt, Humor muss sein, damit Familie leichter ist. Das weiß ich jetzt nicht. Weil es wird immer humorfreie Bereiche im Familienleben geben. Wie du sagst, was schwer ist, ist schwer und es bleibt auch schwer. Und vielleicht sind wir auch beide jetzt halt so, lachen wir hier gerne auch mal ein bisschen über auch schwerere Themen, um sie ein bisschen leichter zu machen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir jetzt hier sowas sehr Generelles in den Raum gestellt haben, frage ich mich
nur
gerade.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist dann eben auch die Frage, wie eng oder weit man Humor sozusagen definiert, ne? Also ich glaube, dass es durchaus ein gelingendes Familienleben geben kann, wo Eltern sagen, ey, so miteinander die ganze Zeit Witze machen, ist jetzt nicht so unser Ding irgendwie, ne? Also dafür sind wir Menschen einfach auch zu verschieden. Und wie gesagt, gerade wenn man das Thema Neurodivergenz dann nochmal beleuchtet, es gibt einfach Menschen, die sagen, für mich ist die Liebessprache, dass du sehr klar und deutlich kommunizierst, was du willst und da nicht noch eine zweite Ebene reinlegst, auch nicht über Humor. Das stresst mich und überfordert mich. Und trotzdem kann auch in solchen Beziehungen auf eine ganz andere Weise Humor eine Rolle spielen. Und was ich definitiv denke, ist, dass Lachen und Fröhlichkeit und Leichtigkeit ein Anteil von Familie, also im Familienleben Raum haben sollte. Was mich schon besorgt, ist, wenn ich das Gefühl habe, Familien haben so gar keinen Spaß miteinander. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man Spaß und Humor gleichsetzen? Vielleicht nicht immer, weißt du, aber es ist so ein, Familie sollte sich schon nicht nur nach einem, sag ich mal, Projekt anfühlen, das man so abarbeiten muss, also auch die Kinder, so.
Den und, man sich erwehrt, sozusagen.
Ja. Und gleichzeitig denke ich auch, während wir darüber sprechen, man kann natürlich auch niemandem fröhlich sein verschreiben, weißt du? Also es gibt einfach auch Familien, die auch über Monate oder Jahre einfach in ausgesprochen schwierigen und belastenden Situationen sind und denen dann zu sagen, hey, lacht doch alle mehr, so, würde natürlich auch dieser Familienwirklichkeit überhaupt nicht gerecht werden, ne? Und gleichzeitig tut es mir einfach leid, wenn ich erlebe, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, wenn dass sie sozusagen dauerhaft in einem Zustand sind, wo so ganz wenig oder gar kein Raum ist, um miteinander einfach, weißt du, in irgendeiner Weise eine Form von Leichtigkeit, Lachen, Fröhlichkeit zu finden. Und das ist sowas, oh, da sind wir dann auch schon so ein bisschen schnell, dann, weißt du, auch in so einem Bereich zu sagen, was ist sozusagen noch okay und wo fängt es dann an, dass man da irgendwie therapeutische Unterstützung oder irgendwas bräuchte. Es ist ja schon so, dass, also wenn ich jetzt sozusagen einmal ganz kurz die Expertinnenbrille aufsetze, es tatsächlich aus psychologischer Sicht einfach auch ein Maß an Ernsthaftigkeit bei Kindern und Jugendlichen gibt, wo man wirklich auch genauer hinschauen sollte. Also KinderpsychiaterInnen sagen ganz klar, wenn ein Kind in seinem Alltag an nichts Freude zu haben scheint und einfach nur sozusagen funktioniert, ne, irgendwie zur Schule oder zum Kindergarten geht, Hausaufgaben macht, aber nicht lacht, nicht fröhliche Dinge erzählt, nicht von irgendwas im Alltag mal begeistert wirkt oder, ne, dann ist das wirklich ein Punkt, wo man hinschauen sollte, wo man wirklich auch schauen sollte mit psychologischer oder psychiatrischer Expertise, geht's diesem Kind gut? Weil, ne, nicht jeder muss ein sprühendes Feuerwerk von Humor sein, aber so eine, ich sag mal, dauerhafte Nichtfröhlichkeit kann eben auch zum Beispiel auf sowas wie eine kindliche Depression verweisen. Und da gibt es viele Menschen, die denken, ach, ein Kind kann doch noch gar nicht Depressionen haben, worüber sollte man denn mit 7 bitte so traurig sein? Und das stimmt halt nicht. Und Depression ist halt auch nicht nur traurig sein. So, jetzt sind wir natürlich vom Humorthema gerade so ein bisschen sehr weit weggekommen, aber vielleicht gehört es trotzdem auch dazu, einfach zu sagen, es gibt eine große Spanne von gesundem, unterschiedlich lustig sein. Ja, aber es gibt natürlich auch eine Form von Ernsthaftigkeit und Trübsal und mangelnder Fröhlichkeit, die man wirklich auch dann auf dem Schirm haben sollte als ein Alarmsignal, dass es einem Kind wirklich mental auch nicht gut geht oder einem Jugendlichen.
Total.
Oder auch einer erwachsenen Person, also auch bei sich selbst. Also ja, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, bei mir ist es egal. Ja.
Ja. Okay. Soll ich dir noch einen Witz vorlesen?
Ja.
Jule ruft Max an. Ich stecke in der Bredouille. Darauf Max. Oh, wie schön, Frankreich.
Der gefällt mir.
Wenn ihr uns zum Thema Humor schreiben wollt, dann immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird unterstützt von der KJFC Coaching Akademie. Das ist eine Akademie, da könnt ihr eine Ausbildung zum systemischen Kinder-, Jugend- und Familiencoach machen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit für alle, die in diesem Bereich arbeiten wollen und Familien dabei unterstützen wollen, vielleicht durch eine schwierige Zeit zu kommen oder sich selbst resilienter aufzustellen, gerade auch an so Schwellen- und Übergangsmomenten im Leben. Ne? Ob das Eltern sind mit ganz kleinen Kindern, die ihre Rolle noch finden müssen, Eltern mit älteren Kindern, wo es vielleicht Probleme in der Schule gibt oder im Freundeskreis oder auch Familien, die sich neu aufstellen müssen, wenn ihre Kinder gerade so an der Schwelle zum Ausziehen sind und vielleicht erwachsen werden und die Eltern sich fragen, wie geht's jetzt für uns weiter? Also ein ganz, ganz vielfältiges Arbeitsfeld, in dem es ganz unbedingt gut geschulte Kräfte braucht. In der KJFC Coaching Akademie dauert eure Ausbildung 10 Monate lang und befähigt euch dann dazu, Eltern und ihre Kinder ganzheitlich zu begleiten.
Nachdem die Tätigkeitsfelder so vielfältig sind, in denen man arbeitet nach der Ausbildung, kann das auch jede Teilnehmerin selbst festlegen. Und auch das Thema Gründung nach der Ausbildung ist Teil der Ausbildung. Das Besondere ist, es sind immer sehr kleine Gruppen, maximal 9 TeilnehmerInnen. Und so haben die Lehrcoaches viel Zeit, individuell auszubilden und auf jeden wirklich auch einzugehen.
Genau, der Fokus liegt bei der KJFC Coaching Akademie wirklich auf der Qualität, nicht auf der Masse. Jede und jeder Einzelne von euch wird da unterstützt, die Ausbildung gut zu absolvieren und auch sich ein Bild davon zu machen, wo es danach hingehen soll. Die Ausbildung findet in der Regel komplett online statt, je nach Zusammensetzung und Möglichkeiten der TeilnehmerInnen gibt es aber manchmal auch Präsenzveranstaltungen. Darauf einigt man sich sozusagen am Beginn der Ausbildung in der Gruppe. Und nach Teilnahme und erfolgreicher Prüfung seid ihr dann für ein Jahr auch kostenlos Mitglieder im Förderverein Kinder-, Jugend- und Familiencoaching e.V.
Bevor ihr die Ausbildung informiert, ihr euch am besten erstmal auf der Webseite kjfc-coaching-akademie.de. Der nächste Schritt ist dann die Teilnahme an einer der Infoveranstaltungen. Dort erfahrt ihr mehr. Und wer sich anmeldet und den Code ALLERANFANG10 nennt, bekommt 10% Rabatt auf die Ausbildungskosten. Das ist großzügig und deswegen lohnenswert, wenn ihr euch für die Ausbildung entscheidet. Alle Infos, den Code, den Link zur Domain packen wir euch wie immer in die Shownotes. Vielen Dank. Und damit, liebe Nora, schauen wir noch in unser Postfach.
Ja.
Eine Mail von Julia. Hallo liebe Nora, ich verfolge deinen Podcast schon lange und habe heute mal wieder die Folge über Langeweile gehört, da ich schon seit einiger Zeit fast jeden Nachmittag diesen Zustand erlebe. Und jetzt erzählt sie. Mein Großer ist 8 Jahre und braucht schon immer sehr viel Unterstützung bei der Hausaufgabe. Gehe ich mal nicht weiter darauf ein, ist nämlich zusätzlich ein belastender Zustand in jeglicher Hinsicht. Und mein Jüngerer ist 6, geht in die 1. Klasse und ist sehr selbstständig und schnell. Trotzdem will er mich um sich haben. Mein Großer braucht viel länger und ich muss sitzen bleiben. Der Kleine langweilt sich dabei schrecklich. Es ist furchtbar, das anzusehen. Er sagt oft, hoffentlich ist bald Abend und dieser furchtbare Nachmittag bald vorbei. Auch ich langweile mich im Grunde total. Seit dieser Folge traue ich mich, das nun zu sagen. Ich kann kaum etwas nebenbei tun, da es ständig Rückversicherung braucht. Mein Wohnraum ist komplett aufgeräumt, selbst diese Tätigkeit langweilt mich aber. Ich kann mit dem Kleinen nicht spielen, da ich ständig wieder zum Großen muss. Direkt neben ihm stören wir ihn aber natürlich. In einer Hausaufgabenbetreuung möchte ich ihn auch nicht geben, er wird ja schon 9. Auch an meinem Büroarbeitsplatz am Vormittag habe ich kaum Ansprache und dann so einen Nachmittag. Es geht uns allen dreien damit nicht gut. Vielleicht gibt es noch Ideen für meinen Kleinen am Nachmittag? Außerdem möchte ich es nun nicht versäumen, dir zu sagen, wie gern ich deine Bücher lese und dem Podcast folge. Das hilft mir sehr in meinem Alltag. Ich ertappe mich oft lächelnd oder nickend. Ganz liebe Grüße, Julia.
Oh wow, Julia, I feel you, muss ich dir erstmal sagen. Ich habe auch so ein Kind, das sehr ungern und sehr langsam Hausaufgaben macht und wo es eben auch notwendig ist, dass ein Erwachsener oder eine Erwachsene die ganze Zeit daneben sitzt und sozusagen Rückversicherung gibt. Und ich habe auch schon gelesen in verschiedenen Büchern, dass man das nicht machen soll. Aber ganz ehrlich, wenn ich das nicht mache, dann werden die Hausaufgaben gar nicht gemacht. Sie werden auch oft genug so gar nicht gemacht, selbst wenn ich daneben sitze. Insofern erstmal, ich verstehe das Problem. Und auch dieses Thema mit einem jüngeren Geschwisterkind kenne ich auch total gut. Und das kann einen ja wirklich so zerreißen, dass man denkt, ich mache jetzt so nichts richtig. Ne? Ich kann den Großen nicht richtig begleiten, weil der Kleine ständig mich braucht. Aber ich kann mit dem Kleinen auch nicht spielen, weil der Große mich braucht. Und es fühlt sich an wie so ein gordischer Knoten, den man nicht zerschlagen kann. Und du hast ja auch schon verschiedene Optionen genannt, Hausaufgabenbetreuung und so und warum du die nicht willst. verstehe ich alles gut, und gleichzeitig, so wie du es jetzt gerade schilderst, geht's auch nicht gut weiter, ne? Ich habe vermutlich jetzt nicht den goldenen Tipp, aber ich kann dir trotzdem erzählen, was aus meiner Sicht in so einer Situation helfen kann. Mehrere Dinge. Das erste ist, du kannst mit der Lehrkraft von deinem Großen auch sprechen und darüber sprechen, wie diese Hausaufgabensituation euch alle belastet und da auch individuelle Lösungen erwirken. Also ich habe durchaus auch schon mit Lehrkräften sowas vereinbart wie, in dem und dem Alter, ne, sollten Hausaufgaben nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Lehrkraft und ich vereinbaren, wir setzen uns jeden Tag um 14.30 Uhr hin und machen Hausaufgaben bis 15 Uhr. Da sitze ich die ganze Zeit daneben, gebe wirklich Präsenz und Rückversicherung, und was danach nicht geschafft ist, ist nicht geschafft, und wir packen die Sachen weg und machen noch was anderes mit dem Nachmittag. So. Und es wird dann auch nicht am nächsten Tag irgendwie nachgearbeitet oder so, sondern es ist einfach das, was geht, was für uns als Familie tragbar ist. Und für diese halbe Stunde kann man dann wiederum mit dem jüngeren Geschwisterkind irgendein Arrangement finden, von wegen, da kannst du ein Hörspiel hören, da kannst du vielleicht auch was auf einem Tablet spielen oder eine Folge von deiner Lieblingssendung gucken. Das ist sozusagen dann so ein bisschen dein Programm, damit ich ganz fokussiert bin, und danach machen wir alle noch mal was gemeinsam. So, dass einfach eine Klarheit reinkommt. Wann fängt's an, wann hört's auf? Auch für den Jüngeren, ne, der dann einfach weiß, um 3 ist Schluss oder um 3:30. Was man natürlich auch überlegen kann, sind so Dinge wie Programmpunkte für den Jüngeren, wo er einfach sozusagen versorgt ist und Spaß hat und du den Fokus dann wiederum auf dein Kind legen kannst. Ne? Also ich habe durchaus auch schon als Mutter solche Dinge gemacht, wie zu sagen, dann buche ich für das jüngere Kind irgendeine Art von Sportkurs, irgendein Freizeitangebot, und in der Zeit sitze ich mit dem älteren Kind sozusagen draußen, mache die Hausaufgaben, und danach sammeln wir das jüngere Kind ein und, ne, gehen dann wieder los, damit einfach nicht das jüngere Kind das Gefühl hat, ich verbringe meinen gesamten Nachmittag nur mit Warten. Und manchmal gibt es auch so Möglichkeiten, dass man so ein bisschen die Dynamik ändert von Wochentag zu Wochentag, dass man zum Beispiel sagt, an einem Nachmittag in der Woche geht mein Kind in die Hausaufgabenbetreuung, obwohl er schon fast 9 ist und obwohl ich die nicht optimal finde, weil das dann einfach mal ein Nachmittag ist, wo das Thema nicht bei uns auf dem Schreibtisch landet und wo ich vielleicht mit dem Kleinen ein bisschen fokussiert was machen kann, ne? Und an einem anderen Tag geht vielleicht der Kleine in die Hausaufgabenbetreuung, obwohl er es gar nicht unbedingt bräuchte, einfach, dass da mal ein Rahmen frei wird, wo ich mit gutem Gefühl vielleicht auch mal ein bisschen länger mit dem großen Themen aufarbeiten kann. Und all diese ganzen Tipps, es kann gut sein, dass du dann auch Gründe hast zu sagen, das geht aber auch nicht und das geht bei uns strukturell nicht und so weiter. Aber die Grundbotschaft ist, versuch in so einer Situation nicht einfach nur auszuharren und zu sagen, die Situation ist Mist, es gibt keine Lösung, wir müssen es einfach nur aushalten jeden Nachmittag, sondern versuch wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ins Handeln, ins so geht es nicht weiter. Wie können wir es lösen? Und wir können nicht den ganzen gordischen Knoten auf einmal zerschlagen, aber wir können Tag für Tag schauen, was kann ich mit der Schule arrangieren, was kann ich mit den Kindern arrangieren, was kann über externe Lösungen helfen. Gibt es vielleicht irgendeine Situation, dass nochmal jemand aus eurem persönlichen Netzwerk mit eingebunden werden kann? Kann jemand kommen, entlasten? Kann dein Partner, deine Partnerin mal eine längere Mittagspause machen und da an einem Tag in der Woche die Hausaufgaben übernehmen, ne? Damit ihr aus diesem unerträglichen Zustand von alle langweilen sich und alle warten nur, dass es Abend wird, rauskommt. Ich hoffe sehr, dass da was dabei ist, was euch so ein bisschen helfen kann. Schreib gern nochmal zurück, wie es dir ergangen ist. Und ich bin mir sicher, du bist mit diesem Thema überhaupt nicht allein.
Was mich auch sehr gerührt hat, ist diese Beschreibung der eigenen Langeweile. Also daran, das kenne ich auch. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn man dann so selber rumtigert und eine ganze Tafel Schokolade isst und nur noch da so in seiner Langeweile feststeckt, dann zu sagen, mir ist langweilig. Also auch das anzuerkennen und sagen, dafür sollen ja diese Tipps von dir ja auch helfen, dass man ab und zu weiß, wie komme ich denn da wieder raus oder wann ist denn dann Zeit für mich, dass ich was mache, das mir nicht mehr so langweilig ist. Ja.
Total. Und wenn ich eben sowas wie einen Endpunkt vereinbart habe, zum Beispiel mit einer Lehrkraft, zu sagen, wir machen eine halbe Stunde oder wir machen eine Dreiviertelstunde, dann hilft das dagegen, auch nicht so wütend zu werden auf das eigene Kind, dass das so langsam ist. Weil sonst ist ja quasi das Kind in unserer Wahrnehmung quasi schuld mit seinem langsamen Trödeln, ja, dass mir der Nachmittag geklaut wird und dass ich immer diese Langeweile aushalten muss. Und dann kommt da so ein ganz ungutes Zerren in die Eltern-Kind-Dynamik im Sinne von, jetzt mach doch mal hin, ich will jetzt frei haben, sozusagen. Ne? Also, und das Kind, es fühlt sich dann manchmal an, als wäre man fast so in Geiselhaft. Ne? Also solange das Kind Hausaufgaben macht, darf ich hier nicht weg. Und ja, das Kind leidet aber ja selber auch. Also Kinder, die bei den Hausaufgaben langsam sind und trödeln, die machen das ja auch nicht zum Spaß, sondern da stecken eben auch verschiedene eigene Themen dahinter. Und ja, also du hast völlig recht, dieses Langeweile-Thema ist ein hartes und mir geht es auch oft so. Und ich habe da auch noch keine, muss ich ehrlich sagen, perfekte Lösung gefunden. Manchmal schaffe ich das, wirklich zu sagen, so vollen Fokus jetzt auf die Hausaufgaben, ich mache gar nichts nebenbei. Aber dafür begrenzen wir die Zeit und es endet dann aber auch manchmal damit, dass ich einfach alles diktiere, damit es geschafft ist. Ja,
ja, ja. Ja.
Einfach so dieses Hauptsache fertig.
Genau. Oder du hängst heimlich am Handy unterm Tisch, weißt du, wenn du so denkst, oh, was mache ich hier?
Genau, oder, das wollte ich gerade sagen, oder ich hänge halt mit dem Handy unterm Tisch und mache parallel irgendwelche anderen Sachen und bin dann aber auch immer abgelenkt, so, ne?
Ja. Hausaufgaben sollten wir vielleicht auch irgendwann mal eine Folge zu machen.
Unbedingt, ja, oh Gott.
Okay.
Ja.
Aber für heute würde ich sagen, vielen Dank, das war's schon wieder und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Thank you.